Der Visun Podcast. Fragen, Anregungen und Diskussion auf Twitter unter @einfachvisun.
Ja, der Visun Podcast in Zeiten von Corona und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, nämlich nicht vom selben Kontinent. Diesmal habe ich Steffen Schwarzkopf, den Moderator kann man ja nicht sagen. Darf man Korrespondent sagen? Ist das die richtige Bezeichnung?
Korrespondent darf man sagen oder Reporter, ich kann mit beiden sehr gut leben.
Okay. Für Welt in den USA, in Washington bist du ganz genau. Und wir kennen uns ja nur auch schon ein paar Jahre und hatten ja auch über die Zeit ja schon viel auch über deine Zeit jetzt da vor Ort gesprochen, beziehungsweise natürlich auch die Zeit davor. Aber in den USA war ja erstmal immer Trump das Thema, aber jetzt seit einigen Wochen, würde ich mal sagen, ist das schon was sehr, sehr Spezielles. Und deswegen, ich freue mich sehr, einmal von dir jetzt vielleicht mal so ein bisschen die Dinge mal so zu hören und also direkt aus erster Quelle mal zu erfahren, wie es da gerade aussieht. Weil das, was du in deinem Podcast ja aktuell sagst, das klingt ja wirklich total dramatisch. Magst du uns mal reinholen, wie das momentan aussieht? Weil das scheint sich ja auch von Tag zu Tag weiter dramatischer zu entwickeln bei euch. Gib uns doch mal einen ganz kurzen Einblick, wie es momentan aussieht, wie die Corona-Krise also deinen Alltag auch momentan bestimmt.
Ja, also ich glaube, dramatisch ist durchaus das richtige Wort. Wir haben hier eine Entwicklung in den USA durchgemacht, die extrem rasant war. Vor drei Wochen war die Stimmung so ein bisschen alles halb so schlimm. Wir können es auf die leichte Schulter nehmen. Das lag auch daran, dass der US-Präsident Donald Trump das ja auch mal so formuliert hat, das ist bald vorbei und es läuft alles unter Kontrolle. Und dann nach und nach haben die Menschen mitbekommen, hier ist gar nichts unter Kontrolle und es läuft überhaupt nichts. Und die Zahlen galoppieren ja. Die amerikanischen Nachrichtensender, die haben so einen Ticker dauerhaft eingeblendet, wo man dann die Zahl der Infektionen sieht und die Zahl der Toten. Und das ist einfach, um es mal so zu formulieren, krass, das zu sehen, welche Sprünge das momentan durchmacht. Vor einer Woche, da haben wir gesprochen über 10.000, 12.000, 15.000 Fälle. Jetzt sind wir aktuell, wenn ich hier auf den Ticker gucke, bei 245.000 Infektionen, über 6.000 Toten. Wir haben jeden einzelnen Tag, also alle 24 Stunden mindestens 1.000 weitere Tote. Und wir gehen hier und müssen davon ausgehen, dass in einer Woche, in anderthalb Wochen diese Zahlen eben nicht mehr bei 1.000 Toten pro Tag sind, sondern 2.000, 2.500, 3.000 Toten. Und wenn man sich allein diese Zahlen anschaut, und ich befasse mich ja nur Tag ein, Tag aus mit den Zahlen und mit den Entwicklungen, dann kann einem da schon ganz schön Angst und Bange werden.
Und ich denke mal, für Donald Trump dürfte das doch jetzt wahrscheinlich ein Punkt auch sein, an dem selbst Leute, die ihm sehr gut gesonnen waren, ja jetzt sich jetzt fragen, ob er nicht doch ein wenig spät reagiert hat oder da vielleicht auch auf die falschen Leute erstmal gehört hat und mit seiner, ich sag mal, Ignoranz gegenüber wissenschaftlichen Aussagen jetzt gerade mal ganz schöne Probleme bekommt. Oder ist das gar nicht, wird das gar nicht so wahrgenommen? Wird da eher so eine Art, wir gemeinsam gegen das Virus und das wird ausgeblendet?
Also die Frage ist durchaus berechtigt und das ist eigentlich auch das, was naheliegen würde. Das würde, dass die Menschen sagen, dieser Präsident ist mitverantwortlich für die Situation, die wir hier momentan haben. Nämlich wir haben nicht genug Beatmungsgeräte, wir haben nicht genug Krankenhausbetten, wir haben nicht genug Atemmasken, wir können unsere Mediziner nicht versorgen, weil der Präsident vor zwei Monaten, als der erste Fall hier auftauchte, gesagt hat, ja, alles halb so schlimm, das ist eine chinesische Sache und uns tangiert das gar nicht. Das Gegenteil ist offensichtlich und erstaunlicherweise aber der Fall, was die Zustimmungsraten angeht. Bei der letzten Umfrage zumindest, die ist jetzt 4, 5 Tage alt, war Donald Trump bei 49% Zustimmungsrate. Das heißt, die Zustimmungsrate ist da sogar noch angestiegen und 60% der Amerikaner sind zufrieden mit der Arbeit, die die US-Regierung macht. Und das beinhaltet natürlich auch Donald Trump. Also das liegt aber auch wieder daran, dass Donald Trump da letztendlich das Narrativ selber kreiert. Jeden Tag hat er seine Pressekonferenz, vorgestern eine Pressekonferenz, die ging mal eben 2,5 Stunden. Und die Nachrichtensender übertragen das auch. Und er verkauft sich auch da wieder als ersten Kämpfer in erster Reihe. Der Präsident, der quasi den Krieg gegen das Virus anführt und dieses Narrativ funktioniert, zumindest bei seinen Unterstützern. Mhm. Bei den Demokraten ist das anders. Aber es ist mitnichten so, dass Donald Trump da wirklich abstürzen würde in den Umfragen.
Ja, ich hab schon in der Ankündigung zu dem Podcast allen empfohlen, dass sie sich bitte mal vor allem die letzte Folge von deinem Podcast anhören, weil du das ja auch wirklich in aller Ausführlichkeit und in der Dramatik auch nochmal sehr, sehr gut rüberbringst, was da gerade passiert. Nur mal, was mich noch interessiert darüber hinaus, weil, wie gesagt, das möchte ich doch den Leuten jetzt mal sehr ans Herz legen. Was ist denn der Unterschied zwischen Washington und New York? Also ist es bei euch jetzt noch ein bisschen weniger dramatisch oder hat das schon auch, also ist es auch in Washington schon sehr weit?
Also es ist weniger dramatisch, aber die Betonung liegt auf noch. Also in New York haben wir ja Tatsache einen absoluten Ausnahmezustand mit Leichen, die nicht mehr in den Leichenhallen unterkommen, sondern wo es Kühlzelte gibt, Kühltrucks, 80 weitere Kühltrucks werden jetzt nach New York gebracht, damit die Leichen überhaupt da untergebracht werden können, damit die nicht irgendwann auf der Straße landen. Der Gouverneur von Maryland, wir wohnen ja ein bisschen außerhalb von Washington DC, der geht davon aus, dass diese Welle, die übers Land schwappt, uns in vielleicht 2-3 Wochen erfassen wird. Das heißt, wir haben hier Fälle. Wir sind jetzt in der Hauptstadtregion bei 7000 Infektionen. Wir sind bei Dutzenden Toten. Wir haben ein Stay-at-Home-Order. Das heißt, alle sollen zu Hause bleiben. Nur die nötigsten Gänge sind noch erlaubt außerhalb des Hauses. Ich fahre jeden Morgen noch mit der U-Bahn rein ins Büro, weil wir extrem viel zu tun haben. Natürlich in Sachen Berichterstattung noch ein weiterer Kollege.
Musst du dich dafür ausweisen?
In einer komplett ausgestorbenen U-Bahn. Ja, also nicht in dem Moment, wo ich in die U-Bahn einsteige, aber wir haben natürlich auch ein Schreiben dabei vom Sender aus Berlin erstellt, dass wir zu den Essential Business gehören, also zu den wirklich wichtigen Geschäften. Presseausweis habe ich dabei und teilweise ist es eben auch so, dass die Polizei kontrolliert, wer ist da draußen denn unterwegs, ist das jetzt essentiell, ist das nicht essentiell. Mhm. Und wie gesagt, das ist eine Welle, die über das Land schwappt. New Orleans ist jetzt erfasst, Chicago ist erfasst, Detroit ist erfasst und Los Angeles, Miami. Und das wird weiter so gehen. Und die Frage ist halt, ist das irgendwie absehbar, wann das zu Ende geht? Die Antwort ist, glaube ich, momentan hier nein.
Du als Deutscher beobachtest ja dann aus der Entfernung ja auch, was hier so passiert. Hast du ein Gefühl, wie die Amerikaner insgesamt auf Deutschland und auf Europa gucken?
Also es ist unterschiedlich, weil man davon ausgeht, Italien zum Beispiel, dass es italienische Verhältnisse möglicherweise dann eben auch bald in den USA geben könnte. Mit dem Blick auf Deutschland, ich würde sagen, da sind die Menschen voller Bewunderung. Erstens, weil die Infektionszahlen sind natürlich hoch, aber das liegt natürlich daran, dass auch viele Tests gemacht werden, aber dass die Zahl der Toten immer noch relativ gering ist und man verneigt sich da quasi vor Deutschland, wenn man sieht und hört und wenn darüber geschrieben wird, dass Deutschland Patienten aus anderen Ländern aufnimmt, dass Patienten aus Italien, aus Frankreich eingeflogen werden, dass Deutschland die Kapazitäten hat und die Vorbereitung hat, um quasi auch Patienten aufzunehmen, nicht nur die eigenen Patienten, sondern Patienten aus anderen Ländern. Und da sagen natürlich viele, warum kann und so ein kleines Land wie Deutschland das vormachen, wie man sich vorbereitet. Und dann ist natürlich die Diskussion wieder ums Gesundheitssystem da und so weiter und so fort. Aber Tatsache ist, dass man hier auch in der Berichterstattung und wenn ich mit Leuten in der Nachbarschaft rede, dass die wirklich sagen, meine Güte, wie kriegt ihr das hin?
Also das ist deswegen auch so spannend für uns zu hören, weil man ja hier natürlich nur die Sicht auf Deutschland selber hat und dann immer denkt, ja, es könnte ja noch dies besser sein und das besser sein und wie schlecht es einem geht. Aber das ist ja auch mal gut zu hören, wie dann doch andere Länder auf einen blicken und wie wenig selbstverständlich manche Dinge sind. Und sag mal, was sind so die Artikel bei euch, die jetzt so besonders nachgefragt sind, weil wir ja festgestellt haben, dass das von Land zu Land ja sehr unterschiedlich ist. Was ist so in den USA gerade das, wo die Hamsterkäufe stattfinden?
Ja, also es ist tatsächlich so, dass das eine, was weltweit zu fehlen scheint, auch bei uns Mangelware ist. Das ist tatsächlich das Toilettenpapier. Dann geht es weiter mit Milch, Eier sehr schwer zu bekommen. Mehl momentan quasi keine Chance, weil alle offenbar zu Hause selber backen, weil sie viel Zeit haben. Also ich glaube, das sind schon grundsätzlich so die gleichen Artikel, die da fehlen. Was wir machen, es ist ja auch Homeschooling bei uns, das heißt, Julia, meine Frau, ist zu Hause mit den Kindern die ganze Zeit befasst und wir versuchen dann aber trotzdem natürlich auch ab und zu rauszukommen, frische Luft natürlich zu haben, wenn ich vom Büro zurück komme und dass die Kinder zumindest vor der Haustür ein bisschen rumrennen, damit die nicht ganz verrückt werden. Wenn wir einkaufen gehen zum Beispiel, dann bleiben die Kinder zu Hause. Wir gehen dann halt einkaufen, damit verstoßen wir eigentlich auch gegen das Gesetz, weil die Kinder eigentlich im Alter von 9 und 7 Jahren nicht zu Hause bleiben dürfen alleine. Wenn unsere Tochter schon 8 wäre, dann dürften sie 1,5 Stunden alleine zu Hause sein. So dürfen sie es aber nicht. Aber in dem Fall, glaube ich, ist es dann auch der Polizei völlig egal. Und auch den Nachbarn, die da immer auf solche Sachen sehr achten, ist das dann auch egal, weil es einfach mal eine Notsituation ist.
Apropos Homeschooling, also ich war sehr beeindruckt, als du in deinem Podcast sagtest, dass das 4 bis 5 Stunden sind. Heißt das, ihr habt da so ein richtig hartes Programm auch aus der Schule mitbekommen oder gibt es sogar so eine Art Videounterricht? Wie muss man sich das bei euch vorstellen?
Genau, so machen wir das auch und man muss da unserer Schule auch ein Kompliment machen. Die waren extrem gut vorbereitet, also bevor die Schule zugemacht hat, schon 2 Wochen vorher, hatte man die Ahnung, da kommt was. Und da wurden schon quasi Pakete geschnürt. Die Kinder haben schon Material, Unterrichtsmaterial nach Hause bekommen für den Fall der Fälle. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass für beide Klassen, also zählt es in der 3. Klasse, jetzt ist in der 1. Klasse sowohl Online-Unterricht stattfindet mit allen anderen Schülern zusammen. Über Zoom geht das dann in der Regel auch. Und dann aber online halt extrem viele Assignments jeden Tag aufgegeben werden, die abzuarbeiten sind. Und wir fangen, also meine Frau fängt um 8.30 Uhr mit den Kindern Schule an und dann geht das. Aber ich habe mit 4 bis 5 Stunden sogar noch ein bisschen untertrieben. Also teilweise geht das dann bis 3, 3:30, 4. Also das ist nicht so, wir machen mal ein bisschen 1x1 und machen noch ein bisschen Division und so weiter und schreiben noch 2 Sätze, sondern das ist wirklich Unterricht, es werden Tests gemacht und so weiter. Also da sind die hinterher. Das bedeutet aber auch, dass meine Frau am Nachmittag oder am Abend, wenn ich nach Hause komme, ganz schön in den Seilen hängt. Und dann geht halt die Vorbereitung für den nächsten Tag noch los. Dann kontrolliere ich nochmal Schularbeiten. Dann muss alles wieder für den nächsten Tag vorbereitet werden, weil es ja früh losgehen muss und so weiter. Also ich weiß gar nicht, für wen der Tagesablauf momentan anstrengender ist. Für mich, wenn ich im Büro arbeite und nachts manchmal live schalten habe oder für die Gemahlin, die den ganzen Tag die kleinen verrückten Kinder an der Backe hat und versuchen muss, da Lehrerin zu spielen. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, das geht so vielen Menschen, nicht nur bei uns, sondern in Deutschland ist es ja genauso, dass da viele, glaube ich, so einen gefühlten haben Nervenzusammenbruch sind, weil sie da irgendwie mit 3 Bällen, 4 Bällen, 5 Bällen sozusagen gleichzeitig jonglieren müssen.
Ja, Wahnsinn. Aber es ist beeindruckend, denn also dass auch diese ganzen Mittel zum einen genutzt werden, also Videounterricht und solche Sachen, das wird in Deutschland ja noch sehr unterschiedlich gehandhabt und auch aktuell ja viel diskutiert, also ob man das überhaupt machen kann, weil man ja auch dann voraussetzt, dass Leute den Zugang und auch die Geräte dafür haben, und das haben ja im Zweifel nicht alle, aber das wird ausgeblendet so ein bisschen bei der Diskussion, also da geht man einfach davon aus, in den USA, die Leute haben das und dann müssen die das auch quasi, also weil es gibt ja nur auch unterschiedliche soziale Schichten, wo das vielleicht nicht überall gleich ist, ne?
Ganz genau, und das ist ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst, also wir sind natürlich gut aufgestellt, eben mit Internet und mit Lehrern, die da extrem hinterher sind, die extrem gut vorbereitet sind und so weiter. Wenn du weiter in die ländlichen Gebiete gehst, wo dann tatsächlich Internet ein Problem mitunter noch ist, da ist das gar nicht machbar. Oder bei uns ist die Klassenstärke relativ gering, ne? Wir haben in den beiden Klassen 19 beziehungsweise 18 Schüler. Jetzt geh mal, sage ich mal, nach Arkansas, wo eine Lehrerin für 30, 35 Schüler zuständig ist, das Internet nicht vernünftig funktioniert, das da ordentlich auf die Reihe zu bekommen, ist eine ganz andere Geschichte. Und noch ein wichtiger Punkt, wenn ich den vielleicht erwähnen darf, wir haben ja jetzt die neuen Arbeitslosenzahlen bekommen. Es sind ja allein in der vergangenen Woche 6,5 Millionen Menschen, die sich da arbeitslos gemeldet haben. Und das ist echt heftig, muss man sagen, weil die Leute oftmals in den USA überhaupt gar kein soziales Netz haben. Wir waren jetzt vor ein paar Tagen unterwegs in Atlantic City. Das ist in New Jersey, also ein bisschen die Küste rauf. Das ist auch so eine Spielerstadt. 9 Casinos und Hotels, ein Strand. Und die leben halt wirklich nur vom Tourismus. Die Casinos logischerweise dicht, keine Touristen mehr da. 17.000 Menschen auf einem Schlag auf der Straße. 40.000 Einwohner, 17.000 Menschen aus der Region. Und die kriegen in der Regel noch 2 Wochen eine Bezahlung. Danach ist Feierabend. Und Feierabend heißt in der Regel komplett Feierabend für die Festangestellten. Da gibt es eine Arbeitslosenversicherung, die zahlt vielleicht 3, vielleicht 4, vielleicht 5 Monate, je nachdem. Dann gibt es viele, die auf Stundenbasis arbeiten. Da kommt gar nichts. Null. Und die müssen irgendwie über die Runden kommen. Und die müssen Mieten zahlen, die müssen Lebensmittel besorgen und dann nebenbei auch noch mal eben zum Beispiel Schule machen, sich um die Kinder kümmern und so weiter. Also das ist eine fatale Situation. Und das bedeutet natürlich auch, dass viele Menschen irgendwann auf der Straße landen werden, dass die Zahlen der Obdachlosen hochgehen. Das gilt für Städte wie New York, das gilt aber auch eben für ländliche Regionen. Und das ist das, was mir so ein bisschen Angst macht und nicht nur mir Angst macht, sondern den Menschen Angst macht, weil man nicht weiß, wie lange hält dieser Zustand an. Ja. Gibt es da Menschen, die einfach nicht genug zu essen haben? Das ist schon ein bisschen furchteinflößend, diese Vorstellung.
Allerdings. Und so die Prävention beziehungsweise die Möglichkeiten, die es gibt, um dagegen jetzt anzugehen, werden ja auch, glaube ich, auf der ganzen Welt gleichermaßen gerade die Diskussion geführt. Unter anderem jetzt in Deutschland geht die Diskussion um eine Tracking-App, dass man also nachvollziehen kann, wer hat mit wem Kontakt gehabt. Das soll ja dann über Bluetooth laufen. Da gibt es ja mehrere Länder, wo das jetzt auch scheinbar auch schon Erfahrung damit gibt und wo es auch letztlich schon so läuft. Wie ist das in den USA? Also die haben ja, oder die Amerikaner haben ja grundsätzlich vielleicht auch ein bisschen weniger Berührungsängste mit solchen Themen. Hier wird natürlich der Datenschutz auch nochmal mehr hochgehalten, jedenfalls so meiner Wahrnehmung. Wie wird die Diskussion gerade geführt?
Also die Diskussion ist, um ehrlich zu sein, noch nicht mal existent. Momentan versucht man vor allem erstmal genug Testkits heranzuschaffen. Selbst da mangelt es ja extrem. Also wir haben jetzt die Zahl von 245.000 Infektionen, aber wer weiß, wie hoch die Dunkelziffer ist. Das ist natürlich in Deutschland nicht anders, aber hier nochmal extremer, weil man einfach nicht genug Testmöglichkeiten hat. Und das nächste ist, dass man versucht, das medizinische Equipment heranzubekommen. Also es geht eher jetzt darum, Dinge einzudämmen und medizinisch halbwegs aufgestellt zu sein. Es gibt hier quasi eine Vorratskammer, eine Bundesvorratskammer, wo medizinisches Equipment gelagert wird für Notfälle. Die ist jetzt einfach mal leer. Da ist nichts mehr drin. Das heißt, die Bundesstaaten versuchen jetzt jeder gegen jeden auf dem privaten Markt Dinge zusammenzubekommen, ob das jetzt die Masken sind, ob das Arztkittel sind. Ob das die Beatmungsgeräte sind. Der New Yorker Gouverneur gestern zum Beispiel hat einen Aufruf gestartet. Andrew Cuomo hat sich an Unternehmen gewendet und hat gesagt, ich bitte euch, wenn ihr irgendwie die Kapazitäten habt, wenn ihr die Möglichkeiten habt, stellt die Produktion um. Wir brauchen dringend Masken, wir brauchen dringend Kittel. Das geht nicht darum, dass ihr das spendet. Wir bezahlen dafür und wir zahlen euch eine dicke Prämie on top. Mhm. Also der sagt, wir zahlen euch mehr als unsere Mitbewerber in Minnesota oder in Michigan oder in Kalifornien. Macht diese Sachen für uns. Also ein Wettbewerb untereinander, um da irgendwie aufgestellt zu sein und um auf deine Eingangsfrage zurückzukommen. Also an dem Punkt ist man noch gar nicht, dass man sagt, okay, wir versuchen jetzt Leute zu tracken und so weiter, um da einen besseren Überblick zu bekommen. Davon sind wir einfach mal entfernt, weil wir hinken der Entwicklung in Europa und gerade in Deutschland mindestens 2, 3, vielleicht 4 Wochen hinterher.
Wahnsinn. Du, und wie müssen wir uns denn jetzt so aktuell die Infrastruktur, also die technische Infrastruktur in den USA vorstellen? In Deutschland ist es ja so, dass wir, also ich persönlich zum Beispiel, sehr staune, wie gut doch man über Teams sich mit den Kollegen und Kunden und so weiter austauschen kann. Also dass der WLAN hier relativ stabil ist, dafür, dass es ja heißt, dass Deutschland da total hinterherhinkt mit seiner Infrastruktur. Wie sieht das in den USA aus? Da soll sie ja besser sein. Jetzt ist natürlich das auch ein Experiment, was noch keiner gemacht hat, dass alle quasi, die zu Hause sein können, zu Hause sind. Ist das auch so, dass es in den USA jetzt alles spürbar in die Knie geht von den Kapazitäten? Oder läuft das zumindest sehr gut, weil man da schon seit Jahren dran arbeitet?
Ja, Kai, also da habe ich den Eindruck, das läuft eigentlich gut. Ich kann jetzt und will jetzt nicht für die gesamten Vereinigten Staaten sprechen. Das, was ich hier verfolge in Washington und Umgebung und was ich eben auch von anderen höre, von Nachbarn, die natürlich jetzt auch Homeoffice machen und alles über Zoom machen oder über andere technische Mittel, das funktioniert eigentlich sehr gut. Also das heißt, die Konferenzen und die Gespräche, die geführt werden müssen und so weiter, das scheint zu funktionieren. Vielleicht ein anderes Beispiel. Wir haben jetzt vor ein paar Tagen bei einem Arzt gedreht, der hat die Praxis dicht gemacht, aber macht dann eben auch Teleworking. Das heißt, seine Patienten, und es rufen natürlich extrem viele Leute an, die wissen wollen, was mache ich jetzt? Bin ich möglicherweise positiv? Das sind meine Symptome. Soll ich jetzt einen Test machen? Soll ich das nicht machen? Und so weiter. Also da ist extrem viel los. Der macht das auch über ein Tool, den Namen habe ich jetzt nicht im Kopf, wo sich die Patienten bei den Ärzten quasi einschalten können, hast einen ganz normalen Videochat. Und der hatte damit Schwierigkeiten, nicht weil er technisch nicht dazu in der Lage ist, sondern weil das Netz da dann doch überlastet war. Ich bin jetzt ein bisschen unsicher, ob das quasi nur eine regionale Geschichte ist oder eine nationale Geschichte, aber da war die Leitung dann doch ein paar Mal weg, weil gerade morgens, wir haben um kurz nach 9 gedreht, wo die Praxen, die Telepraxen sozusagen aufmachen. Und wo dann alle anrufen und alle den Videochat mit ihrem Arzt haben wollen. Und da war das hakelig. Aber ansonsten habe ich den Eindruck, funktioniert das von der technologischen Infrastruktur eigentlich sehr gut.
In dem Zusammenhang mal so dein persönlicher Medienkonsum. Also wie sieht der aus, wenn du jetzt die Gelegenheit hast, wirklich mal dich abends auf die Couch zu setzen? Da ist es ja so, dass die Amerikaner ja an andere Dinge gewöhnt sind, sprich, dass man dort sehr viel mehr auch mit Pay-TV quasi seit vielen Jahren vertraut ist und dass es
Ja.
letztlich eher etwas anders ist, auch von den Plattformen, sowas wie Hulu und so weiter, gibt es ja seit vielen Jahren. Pluto beispielsweise, eine Plattform, die wir hier ja auch jetzt vermarkten, die auch zu Viacom gehört, die kommt auch aus den USA. Das sind alles so, ich sag mal ja, etwas unterschiedliche Plattformen, die es da gibt, oder auch der Medienkonsum ist anders. Wie ist deiner? Wie sieht das aus? Wie muss man sich das vorstellen? Also gib uns mal einen
Ja.
Einblick so in den amerikanischen Medien, also in die amerikanischen Medien.
Ja, ich gebe dir mal einen Einblick in das schwarzkopfsche Medienverhalten. Also da ich ja jeden Tag im Büro bin, ist natürlich mein Medienkonsum, weil ich natürlich auch verfolge, was machen die amerikanischen Networks, was macht CNN, MSNBC,
Genau.
Fox News Online. Also damit bin ich ja den ganzen Tag quasi befasst, während ich nebenbei schalte und Beiträge mache und jetzt auch wieder eine neue Dokumentation gerade fertig mache. Zu Hause ist mein Medienkonsum extrem eingeschränkt. Also klar, abends muss ich nochmal aufs Handy schauen, um nochmal die letzten Meldungen mir anzuschauen, nochmal Zusammenfassungen zum White House Taskforce Briefing. Aber ich persönlich, abends habe ich dann auch die Nase voll und muss dann nicht noch bei Netflix irgendwie was angucken. Anders ist es bei den Kindern, weil sie den ganzen Tag wirklich da schwerst zu tun haben mit Schularbeiten und dann wird von der Schule auch noch aufgegeben, dass Teil der Schularbeit auch helfen im Haushalt ist. Also das heißt, sie müssen dann auch eine halbe Stunde jeden Tag im Haushalt helfen und dann werden irgendwie die Möbel, die bei uns auf dem Balkon sind, mit Sandpapier bearbeitet und gestrichen oder es muss gekehrt werden oder irgendwas ist halt immer so. Und am Abend, wenn dann das Abendessen durch ist und alle Schularbeiten kontrolliert sind und der strenge Papa auch nochmal drüber geguckt hat, dann dürfen sie abends halt von 8 bis 9 in der Regel dann nochmal irgendwie bei Netflix was gucken oder dürfen dann irgendwie eine Show angucken, die dann abends läuft, ob das eine Ellen DeGeneres ist oder sonst irgendwie was. So, aber abends, ich setze mich dann nicht mehr vor den Fernseher und gucke mir dann auch irgendwie auch nochmal Dokus oder Reportagen oder Spielfilme oder sonst irgendwas an, weil dann viel wieder zu besprechen ist und wir haben so eine Nightly Routine dann entwickelt, meine Gemahlin und ich, dass wir am Abend, wenn alles durch ist, alle Vorbereitungen getroffen sind, dann nehmen wir unsere Campingstühle und setzen uns mit den Campingstühlen auf den Bürgersteig vor unserem Reihenhaus. Einen Garten haben wir nicht, also auf dem Bürgersteig, haben Jacken an, Decken und dann in der Regel ein Bier in der Hand oder irgendwie was anderes, um dann nochmal draußen gemeinsam zu sitzen, eine Stunde ein bisschen zu quatschen und was zu trinken. Und so geht dann der Tag zu Ende. Ah. Also so viel zum Thema Medienverhalten.
Okay, spannend. Und aber der Fernsehkonsum als solches dürfte in den
der
USA
extrem gestiegen.
Auch extrem gestiegen
sein. Absolut, ne? Ja, durch die Decke gegangen. Bei allen Streaming-Diensten ist das der Fall. Also die Leute verbringen logischerweise deutlich mehr Zeit vor dem Fernseher oder mit dem iPads oder was auch immer es sein mag. Auch die Verträge, die da abgeschlossen wurden mit den Streaming-Diensten, sind durch die Decke gegangen. Also es sind irgendwie Zuwachsraten von 50% momentan. Logisch, wenn die Leute zu Hause sitzen, müssen sie sich irgendwie beschäftigen und das ist dann oftmals Medien in welcher Form auch immer.
Spannend. Und die Nachrichtensender, haben die ihre Berichterstattung nochmal verändert in den USA?
Ja, also es ist monothematisch. Coronavirus, also da findet nichts anderes statt und eben auch Pressekonferenzen, die dann nicht 10, 15 oder 20 Minuten dauern, sondern anderthalb Stunden oder zweieinhalb Stunden, die werden komplett live übertragen. Die haben das Programm auch ausgeweitet, also auch das Live-Programm, wenn sonst später am Abend dann Wiederholungen liefen oder irgendwie auch Reportagen oder was auch immer, auch da gibt es Live-Berichterstattung. Also das ist mit dem auch begrenzten Personal, was die haben, sehr, sehr viel, was sie auf die Beine stellen. Was sie sehr extrem viel machen, das sind viele Reporter und Moderatoren im Homeoffice. Mhm. Da wird der Wetterbericht dann von zu Hause präsentiert. Der Korrespondent des Weißen Hauses, der ist halt nicht mehr im Weißen Haus, sondern der sitzt auch im Wohnzimmer und hat im Hintergrund dann die Tapete mit Blümchen. Ganze Nachrichtensendungen werden von zu Hause bestritten. Ein kurzes Beispiel vielleicht auch noch, Chris Cuomo, auch ein Moderator von CNN, das ist der Bruder von Andrew Cuomo, dem Gouverneur von New York, der ist jetzt auch positiv getestet worden auf Corona, der macht dann auch von zu Hause weiterhin seine Show. Der ist in Quarantäne, hat von 9 bis 10 abends seine Show und macht dann von zu Hause seine Show. Das ist dann eben auch mit den Online-Möglichkeiten, die man hat, also dass andere zugeschaltet werden und so weiter und so fort. Mhm. Aber das wird halt dann auch beinhart durchgezogen und die sind da auch extrem, muss man sagen, hart im Nehmen. Also was Arbeitszeiten, Arbeitsintensität angeht von den Reportern und Moderatoren, schon bemerkenswert.
Ja, auf der anderen Seite ist ja auch bemerkenswert, dass das, was jetzt für viele neu ist, für dich ja seit Jahren quasi der Standard ist, von zu Hause dann halt auch zu berichten. Ne? Das ist ja letztlich, wenn du zugeschaltet wirst, ja oft der Fall, ne? Dass du mitten in der Nacht dann aufstehst, um dann halt deine Reportagen auch zu machen, oder?
Ganz genau. Also das kenne ich nur seit 4 Jahren irgendwie, dass es eine Tagschicht gibt im Büro, wo man das Tagesaktuelle macht oder halt Dokus macht und das dann gerade bei Breaking News und hier aus den USA haben wir ja in den letzten Jahren ständig Breaking News gehabt, dann eben noch die Nachtschalten dazu kamen, die dann in der Regel von Mitternacht bis 2 Uhr morgens sind und das ist jetzt ungebrochen. Das Problem ist so ein bisschen, wir sind auch dezimiert bei uns im Büro. Das heißt, eine weitere Kollegin, eine weitere Reporterin, die kommt nicht mehr rein, weil sie sagt, das ist hier zu unsicher. Eine Producerin, die wir haben, die arbeitet auch ausschließlich von zu Hause. Das heißt, wir sind hier auch nochmal dezimiert. Mhm. Und ja, klar, das merkst du schon. Ne? Also das geht so ein bisschen an die Substanz. Aber meine Güte, ich will nicht klagen, weil das geht so vielen Menschen so und es gibt so viele andere, die viel, viel toughere Jobs haben, brauche ich ja nicht erwähnen, ob das jetzt Ärzte, Krankenschwestern sind oder die Truckfahrer oder die Leute in den Supermärkten. Also insofern will ich da jetzt mich überhaupt nicht beklagen.
Klasse, das war wirklich sehr beeindruckend, was du so berichtet hast, Steffen. Und ich danke dir vielmals für deine Zeit. Sag noch mal ganz kurz, auf welchen Plattformen man dich noch verfolgen kann. Also zum einen klar, bei Welt, dem Fernsehsender, da sieht man dich ja quasi täglich. Darüber hinaus gibt's Inside USA, deinen Podcast, den ich also wirklich jedem ans Herz legen möchte. Gerade in diesen Zeiten ist es wahnsinnig spannend. Und nicht nur die Einblicke, sondern ich finde ihn im Übrigen auch sehr, sehr toll gemacht, also mit der Musik und so weiter. Da wisst ihr sehr, sehr gut damit umzugehen. Das ist also schon, der sticht da schon sehr raus, finde ich, in der Qualität. Also Kompliment. Aber wo kann man dich noch verfolgen? Bei auf welchen Kanälen kann man dir noch folgen?
Jetzt erwischst du mich so ein bisschen auf dem falschen Fuß, Kai. Ich spiele mal den Ball zu dir dann gleich zurück. Technisch, ich habe keine Ahnung, ich bin immer froh, wenn die Kollegen auf dem Digitalen mir da ein bisschen helfen. Also ich weiß natürlich, dass meine Reportagen auch auf YouTube zu finden sind. Ansonsten, ich spiele mal jetzt einfach ganz fröhlich locker den Ball zurück in dein Feld und überlasse es dir, die technischen Plattformen aufzuzählen, wo dann auch mein Podcast zu hören ist. Und hülle mich jetzt einfach mal in Schweigen und Asche auf mein Haupt, dass ich da in der Hinsicht einfach mal doof bin.
Nee, also wie gesagt, es ist ja auch wirklich so, in der heutigen Zeit muss man ja gucken, auf sich auch auf Dinge zu konzentrieren. Und ich denke, wie gesagt, mit deinem Engagement bei Welt und halt auch mit dem Podcast bist du ja gut vertreten schon. Okay, dann sage ich mal an dieser Stelle vielen lieben Dank für deine Zeit, für die tollen Einblicke und hoffe, dass du jetzt auch in nächster Zeit, gerade was deine Familie angeht, auch die Gelegenheit wieder hast, in die Normalität überzugehen, dass ihr gesund bleibt und dass sich das jetzt schnellstmöglich auch in den USA wieder verbessert und dass die Zahlen da ganz geschwind wieder nach unten gehen.
Ja, ja, vielen Dank. Du bleib auch gesund und wie wir es hier in Amerika dann sagen würden, stay strong.
Danke dir, Steffen.